Deutschlandfunk Interview.
Über die CSU und die allgemeine Lage der Union können wir jetzt noch weiter sprechen, und zwar mit Dennis Radke. Er sitzt für die CDU im Europaparlament. Schönen guten Morgen, Herr Radke.
Ja, guten Morgen, Glück auf.
Herr Radke, Markus Blume hat im Interview mit dem Spiegel gesagt, natürlich wären wir mit Söder als Kanzlerkandidat besser dran. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen oder gehört haben?
Ja, ich habe gedacht, dass das ein sehr originelles Verständnis von Teamplay ist und in jedem Fall nicht mein Verständnis von Teamplay. Ich meine, die CSU ist ja eine sehr traditionsbewusste Partei und der Fixstern ist und bleibt der Franz Josef Strauß. Aber ich habe mir nur gedacht, seine berühmte Tirade im Wienerwald, die wurde heimlich aufgezeichnet und dann durchgestochen und veröffentlicht. Das war noch journalistische Schwerstarbeit und heute kriegen Sie sowas als Journalist frei Haus und autorisiert geliefert. Mhm. So ändern sich die Zeiten.
Okay, also Teamplay war jetzt vielleicht nicht so super, aber spricht er damit nicht im Grunde aus, was eigentlich alle denken?
Also es mag der ein oder andere denken, vielleicht ist das das, was Herr Blume denkt, aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten keinen Zweifel daran gehabt, dass Armin Laschet der richtige Kanzlerkandidat ist, weil die Situation oder der Grund, warum wir momentan in den Umfragen mäßig dastehen, das lässt sich nicht einfach nur auf die Person Armin Laschet reduzieren. Da sind die Gründe deutlich vielschichtiger. Und von daher war das sicherlich nicht das klügste Interview, was er jemals gegeben hat.
Aber wenn man die direkten persönlichen Beliebtheitswerte jetzt von Armin Laschet und Markus Söder zum Beispiel vergleicht, dann liegt ja die Einschätzung nahe, dass das richtig ist, was Markus Blume gesagt hat, oder?
Erstens muss man sich ja auch die Frage stellen, wie würde eigentlich ein Kandidat Markus Söder dastehen, wenn umgekehrt dann die CDU ein ähnliches Verständnis von Teamplay an den Tag legen würde und regelmäßig solche Interviews geben würde. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, wir müssen vielleicht auch mal ein Stück weit runterkommen von diesem Personenkult. Am Ende wählen wir Parteien, Programmatiken, und man sollte nicht alles nur auf die Person fokussieren. Und noch ein dritter Punkt, wenn ich mir jetzt die Umfragen, also ich meine, ich wünsche der CSU jeden erdenklichen Erfolg, aber wenn ich mir jetzt die Umfragen zur Landtagswahl in Bayern ansehe, wo Armin Laschet nun bekanntlicherweise nicht zur Wahl steht, ist es jetzt auch nicht so, dass für CSU-Verhältnisse dort die Bäume in den Himmel wachsen. Da ist also auch noch Luft nach oben.
Sie haben jetzt gesagt, man sollte weg von diesem Personenkult. Trotzdem nochmal die Frage, woran liegt das denn nach Ihrer Meinung, dass Armin Laschet so unbeliebt ist? Das kann ja nicht alleine Schuld der CSU sein.
Ich will auch nicht sagen, dass Armin Laschet per se unbeliebt ist. Also ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung der Unionsparteien spielt auf jeden Fall eine große Rolle, dass es eine gewisse Disparität gibt zwischen dem, was Armin Laschet an Profil als Persönlichkeit einbringt, als jemand, der für eine lebendige, liberale, weltoffene und soziale CSU steht. Und in diesem Wahlkampf werden wir an vielen Stellen aber eher als technisch und verkopft wahrgenommen. Woran liegt das? Ich glaube, es braucht jetzt vor allen Dingen in den letzten 14 Tagen vielleicht auch ein Stück weit, jetzt sagen Sie bitte nicht gleich 5 € ins Phrasenschwein, ein Stück weit mehr Mut zur Mitte. Wir haben wochenlang über die Merkel-Wähler geredet, und ich glaube, die Merkel-Wähler können wir am besten erreichen, wenn Armin Laschet auch möglichst viel von seinem Profil zeigt und auch zeigen kann. Und wir haben eine ganze Reihe von Punkten in unserer Programmatik, die wir jetzt in den letzten 14 Tagen auch nochmal nach vorne stellen müssen. Mhm. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das taucht ja auch immer wieder in den Diskussionen auf, in denen, die ich erlebe, da kommt immer wieder der Hinweis, ihr habt doch jetzt 16 Jahre regiert. Und es ist unsere Aufgabe, deutlich zu machen, warum sollen da eigentlich noch 4 Jahre dazukommen? Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, 16 Jahre Merkel waren gut für dieses Land. Wir haben viel erreicht. Aber wir werden natürlich auch nicht aus Dankbarkeit gewählt. Und selbstverständlich sind in diesen 16 Jahren auch Dinge schlicht liegen geblieben. Dafür gibt es auch Gründe. Also die Kanzlerschaft von Angela Merkel ist geprägt von vier externen Krisen.
Ja, ganz kurz, bevor wir jetzt vielleicht noch ganz zu lange auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel eingehen. Sie haben jetzt gesagt, die Union müsste sich vielleicht ein bisschen mittiger aufstellen jetzt im Wahlkampf. Auf der anderen Seite sieht man jetzt dieses Revival der Rote-Socken-Kampagne, wie die Union fährt. Also Angst vor Rot-Rot-Grün, Angst vor einem Linksruck. Glauben Sie, das verfängt bei dem Wähler?
Naja, es ist zumindest wichtig, auch über Optionen nach der Wahl zu reden. Ich halte das für wichtig und notwendig, deutlich zu machen, auch was droht, weil Herr Scholz inszeniert sich ja sozusagen als Mini-Merkel oder als neuer Schröder, als Mann der Mitte. Und es ist schon wichtig, auch deutlich zu machen, was eigentlich in dem Paket ist. Also, dass es einen Unterschied zwischen einem schön geschmückten Schaufenster bei der SPD gibt und hinter der Ladentheke lauern in Wahrheit wieder die alten linken Ladenhüter.
Aber wäre es nicht besser, als mit eigenen Inhalten zu punkten, als dass man jetzt Angst vor den anderen macht?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und ich habe keine Sorge, ich fange jetzt nicht wieder an mit 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel, sondern ich richte den Blick nach vorne. Und da müssen wir uns beispielsweise damit auseinandersetzen, dass immer wieder versucht wird, im Übrigen nicht nur von Sozialdemokraten, sondern auch von Grünen, uns als CDU so ein Stück weit das Etikett Unsozialpartei der Besserverdienenden aufzukleben. Und das stimmt einfach nicht. Und ich finde, das sind Punkte, die wir viel, viel stärker herausarbeiten müssen.
Aber das finde ich jetzt interessant. Also wieso stimmt das nicht? Weil wenn man sich die Steuerprogramme der Parteien anguckt, die wurden ja auch verglichen, zum Beispiel vom ZEW, da steht drin, oder die haben ausgerechnet, dass bei den Programmen von der Union und FDP die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehen würde, während Grüne, Linke und SPD Niedrig- und Mittelverdiener entlasten. Also das scheint doch zu stimmen.
Ich habe mir auch die Studie vom ZEW angeschaut und zur Wahrheit gehört dazu, in diese Studie sind unterschiedliche Dinge eingepreist. Das heißt, da sind beispielsweise Positionspapiere der Unionsbundestagsfraktion mit eingepreist, die es nicht mal ins Wahlprogramm geschafft haben. Da ist die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages eingepreist, die wir ehrlicherweise ins Programm genommen haben, die irgendwann kommen werden muss. Schlicht und ergreifend auch, weil vermutlich irgendwann auch das Bundesverfassungsgericht sagt, das, was da jetzt gemacht worden ist, ist rechtlich so nicht haltbar. So, und das ist in der Studie des ZEW eingepreist. Und von daher ist das Bild, was da erzeugt wird, ein Stück weit schräg. Und um nochmal ganz konkret dabei zu bleiben.
Aber wenn das in Ihrem Wahlprogramm steht, dann stimmt das doch, dass vor allem die Reichen entlastet werden sollen durch das Steuerprogramm der Union.
Naja, was heißt, dass vor allem die Reichen entlastet werden sollen? Also ich habe zur Erklärung, warum die vollständige Soli-Abschaffung in unserem Programm steht, habe ich gerade was gesagt. Das hat auch was mit ein Stück weit mit Ehrlichkeit zu tun. Jeder weiß, das Bundesverfassungsgericht wird irgendwann sowieso oder so den Stecker ziehen. Dann würde sogar eine rot-rot-grüne Regierung den Solidaritätszuschlag auch für die Letzten in diesem Land abschaffen müssen. Also von daher finde ich es unfair, sich auf diesen Punkt zu fokussieren. Und Armin Laschet hat klipp und klar gesagt, wenn Spielräume für Entlastung da sind, wollen wir nicht oben anfangen, sondern in der Mitte und bei den Kleinen. Und um diese Botschaft geht es. Und es geht noch um eine andere Botschaft, nämlich deutlich zu machen, wenn Herr Scholz von fairen Mieten und stabilen Renten spricht, dann ist das schön und gut. Aber wir haben in unserem Wahlprogramm auch Wege aufgezeigt, wie wir am Ende dazu kommen. Und diese Diskussion müssen wir auch mal führen. Nicht nur Schlagworte benennen, sondern wir müssen auch in den letzten 14 Tagen darüber reden, wie wollen wir das eigentlich auch erreichen, was so derzeit auf dem politischen Markt gehandelt wird.
Für die Diskussion haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Das war der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und für das Interview.
Ja, gerne. Glück auf.
Tschüss.